SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit einem gebürtigen Rheinland-Pfälzer, Arno Frank. Journalist und Autor, und er hat gerade seinen ersten Roman veröffentlicht. Der Titel: So. Und jetzt kommst du. Eine Geschichte erzählt aus der Perspektive eines Jungen, dem Sohn eines Hochstaplers, seine eigene, Arno Franks Geschichte. Herzlich willkommen, guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Der Vater, ein Hochstapler-Betrüger, haut mit seiner Familie nach Südfrankreich ab. Es folgen anderthalb, knapp zwei Jahre Flucht durch Europa. Wie oft werden Sie gefragt, was an der Geschichte stimmt?
Sehr oft eigentlich, jedes Mal, wenn es um das Buch geht, möchten Leute gerne wissen, was daran stimmt, ob das alles stimmt oder auch, huch, das ist also nicht alles ausgedacht. So.
Und prozentualer Anteil, wie ist es?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen 90%. Dinge wie Dialoge sind nachgemalt und nachgezeichnet. Das wäre dann der literarische Aspekt so, weil niemand sich mehr daran erinnert, worüber er sich mit seinen Eltern oder Geschwistern vor 30 Jahren genau unterhalten hat. So.
Weil Sie waren damals in welchem Alter?
12, 13. Mhm. Das ist schon eine ganze Weile her. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie viel Prozent davon jetzt ganz authentisch ist und wie viel davon erfunden wäre. Ich würde sagen, dass nichts davon erfunden ist, sondern dass ich versucht habe, die Geschichte so aufzuschreiben, wie ich sie erinnere. Und ich glaube, dass bei jeder Erinnerung, gerade wenn die so lange zurückliegt, Unschärfen drin sind und so. Es ist eben kein journalistisches Stück, sondern soll unterhalten.
Ist ein Roman.
Das ist ein Roman, ganz genau.
Ihr Vater war ein Betrüger, aber hat er das größte Verbrechen möglicherweise an der Familie begangen, auch an ihrer Kindheit?
Ja, ich denke, meine Schwester würde das auf jeden Fall so sehen, die auch eine Heldin des Buches ist. Die war damals 5 Jahre jünger als ich und auch als der Held des Buches. Die hat darunter schon sehr gelitten. Und das ist auch eine Geschichte, die erzählt vom Auseinanderbrechen dieser Familie, was womöglich nie geschehen wäre, wenn der Vater kein Krimineller gewesen wäre. So.
Wir werden noch ausführlich über das Buch reden. Wir machen es bei SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, gerne so, dass wir den Gast mit ein paar Halbsätzen vorstellen, die der Gast vervollständigt. Zum Einstieg. Mhm. Wenn ich Kaiserslautern höre,
möchte ich mal wieder hinfahren.
Meine Kindheit war?
Aufregend.
Geburtstagsgeschenke sind für mich?
Wertlos.
Der Halbsatz fiel mir deshalb ein, weil Sie in dem Buch, als es richtig schlecht läuft, gerade mal nur ein Snickers.
Ja, genau, ich bekomme diese Snickers. Das ist prägend. Ich mache mir wenig aus Geschenken, leider auch wenig aus Geschenken, die ich anderen Leuten mache. Ich bin da auch nicht an Geburtstage gekoppelt.
Der Buchtitel, So, und jetzt kommst du.
Mhm. Bezieht sich auf die Redeweise vor allem des Vaters, der so ein autoritäres Sprechen hat. Das ist so, und jetzt kommst du, und dann kommst du natürlich gar nicht mehr, weil dir dazu nichts mehr einfällt. Das ist so wie, stimmt's oder habe ich recht?
Die Musik meiner Kindheit?
War prägend.
Einen Urlaub in Südfrankreich?
Würde ich jederzeit wieder antreten.
Der Unterschied zwischen Hochstapler Felix Krull und meinem Vater?
Ist die Eleganz, die Felix Krull hat und die der Vater nicht hatte.
Wenn ich ein Polizeiauto heute sehe?
Bekomme ich Angst und fahre rechts ran.
Meine Geschwister und ich sind heute?
Eine sehr enge Familie und sehr gute Freunde, ein großes Glück.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Heute mit Arno Frank, gebürtiger Rheinland-Pfälzer, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel So, und jetzt kommst du. Der Titel, ein Spruch seines Vaters, die Geschichte, die Familie eines Hochstaplers. Irgendwann musste diese Geschichte mal erzählt werden, haben Sie gesagt. Aber wie lief das mit den Erinnerungen nach so vielen Jahren?
Das sind 30 Jahre und ich habe unterdessen immer wieder mal Anläufe unternommen, das aufzuschreiben, und bin jedes Mal gescheitert. Also an meinen sprachlichen Mitteln oder aber auch an der Last und der Dramatik dessen, was damals passiert ist. Es war noch zu früh und so. Und inzwischen sind viele Jahre ins Land gegangen und meine Geschwister konnten mich sehr unterstützen. Gerade und vor allem meine Schwester, die es damals auch hautnah mitbekommen hat, so wie ich, und die noch ein wenig jünger war und die da durch diese Ereignisse vermutlich auch im medizinischen Sinne traumatisiert worden ist. Und bei ihr sind Dinge wesentlich fester und tiefer verankert und gespeichert, also Erinnerungen, als bei mir. Und ich würde sagen, dass ich ohne die Hilfe meiner Schwester dieses Buch überhaupt nicht hätte schreiben können.
Alles hätte eigentlich so schön sein können. Es war so eine typische mittelständische Familie.
In den 80er Jahren.
In den 80er Jahren. Gibt es irgendeinen Punkt, an dem Sie sagen können, an dem Sie festmachen können, schwupps, und da ist der Vater falsch abgebogen und da ist es einfach schief gelaufen?
Dazu müsste ich dann eigentlich journalistisch arbeiten oder therapeutisch, eins von beiden. Also entweder ich gehe in die Archive und gucke genau, wo begeht er seine erste Straftat, wo fällt er eine Entscheidung, die jenseits von Gut und Böse liegt oder jenseits von Gut. Oder aber ich frage mich therapeutisch, wo fängt das an, schief zu laufen? Also wo folgt er einem falschen Ideal? So, das habe ich für dieses Buch beides nicht gemacht und es bleibt auch lange offen, ob das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, die dieser Familie passiert, denn sie reist ja nach Südfrankreich und lebt in der Sonne. Ich könnte es nicht sagen. Es mag ein Augenblick gewesen sein, der... Ja.
Aber der Vater hatte eigentlich einen relativ sicheren Job.
Ja, das hätte weitergehen können. Die Familie war verschuldet, hat sich mit dem Geschäft übernommen, aber andere Leute in dieser Lage, vor allem mit einer Familie, die bemühen sich, den Kram abzubezahlen. Das wäre auch alles geglückt. Er hat die Chance gesehen, viel Geld zu hinterziehen, zu unterschlagen und damit die Flucht anzutreten. Und ich würde sagen, dass diese Entscheidung natürlich falsch war und dass ab da alles den Bach runterging.
Mit 300.000 Mark?
300.000 Mark wären jetzt 150.000 Euro.
Das ist eigentlich nicht so viel.
Es ist nicht genug, um abzuhauen. Es gibt ja große Hochstapler. Es gibt Leute, die wirklich viel Geld hinterziehen und die verschwinden dann nach, weiß ich nicht, Bali oder wohin auch immer. Das funktioniert. Aber das war viel zu wenig Geld, um Deutschland den Rücken zu kehren und vor der Polizei zu fliehen und undercover irgendwo ein neues Leben zu beginnen.
Hochstapler ist eigentlich ein ziemlich freundliches Wort. Eigentlich finde ich gar nicht so schrecklich negativ besetzt. Oder ist es harmlos?
Das hängt davon ab. Also der Hochstapler legt ja Leute aufs Kreuz. Er ist charmant, wickelt sie um den Finger und es gelingt ihm, seine Interessen durchzusetzen. Und ich glaube, die von ihm in Mitleidenschaft gezogen werden, die würden den Begriff nicht freundlich verwenden. Ich weiß gar nicht, ob das ein juristischer Terminus ist. Ich würde den Vater auch eher so als, zumindest erscheint er anfangs so als so ein Hallodri bezeichnen, so ein Tu-nicht-gut. Also einer, der auch einen Charme hat. Man geht ihm ja auch auf den Leim. Der hat andere Vorstellungen vom Leben, als so bürgerlich üblich sind. Und da hat er auch meine Sympathien immer noch. Die Umsetzung ist halt einfach nur eine kriminelle. Er hat einfach nicht den Reichtum verabscheut. Es gibt ja so Hippie-Entwürfe, sondern der hat eine Abkürzung gesucht zum Reichtum. Und das war der Fehler.
Und das Geld war in einem Handtäschchen.
Mhm, genau, in so einem ledernen Handtäschchen war das ganze Bargeld. Und es wurde dann mehr, nachdem es getauscht wurde, in französische Franc.
Und dann wurde das Täschchen dicker.
Das Täschchen wurde dicker, mehr Geld. Mhm, genau.
Aber es hat trotzdem nicht gereicht.
Nein, es hat nicht gereicht. Es wurde auch mit vollen Händen ausgegeben, weil es ging ja um ein Leben in Saus und Braus. Und es wurde viel Geld ausgegeben für Konsumgüter, Luxusartikel, Schmuck für die Frau, Sportwagen für den Vater. Man lebt in einer Villa, die ja auch anbezahlt werden will. Wir waren dann später das, was man heute Mietnomaden nennt, weil es natürlich nicht weiterbezahlt wurde dann. Aber auch die Kinder sind bestochen worden durch Sachen. Das sind dann Mofas oder sonstige Geschenke. Fast hätten wir noch einen Pony gekriegt. Also all solche Dinge.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Arno Frank, der die Familiengeschichte aufgeschrieben hat, zumindest einen kleinen Ausschnitt dieser Geschichte, nämlich die wichtigsten Jahre, ein rasantes Leben auf der Flucht. Erste Station Südfrankreich. Der Vater haut ab aus der Pfalz mit Frau und den drei Kindern. Stellt sich die Frage, woher kam eigentlich das Geld für die Flucht?
Im Roman bleibt das weitgehend offen. Ich glaube sogar, es bleibt komplett offen, woher das Geld kommt, weil er erzählt es aus der Perspektive eines 12- oder 13-Jährigen, der gar nicht genau weiß, was die Eltern da machen oder was der Vater eigentlich betreibt. Du erfährst nur, es sind so Geschäfte, die der macht. Und ich glaube, so offen würde ich es auch lassen wollen.
Und warum Südfrankreich?
Südfrankreich, Côte d'Azur. Ja. Côte d'Azur, genau. Eben nicht Rimini oder so, sondern Côte d'Azur ist so ein Sehnsuchtsort, vor allem des Vaters. Das ist da, wo das Geld zu Hause ist. Der sprach sehr gut Französisch, ist auch teilweise in Frankreich aufgewachsen und hat sich gewünscht, dort zu leben, eben in einer Villa mit Meerblick. Das ist so ein Verständnis von Bohème, das ihm sehr zugesagt hat und von dem er glaubte, das stünde ihm zu.
Und es war ja auch für eine Zeit lang wirklich das Paradies mit Pool und sie bekamen das Moped geschenkt.
Ja.
Tolle Schule, auf die Diplomatenkinder gingen. Wie war das Leben da?
Also wie ein Traum. es ist uns Kindern noch in Kaiserslautern in Aussicht gestellt worden, dass wir in der Sonne leben würden. Und genau das passierte auch. Und wir ahnten anfangs überhaupt nicht, dass damit irgendwas falsch sein könnte, dass da irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas stinkt. So, und das hat eine ganze Weile gedauert. Und dieser Sommer, die Grandes Vacances waren das auch noch, die großen Ferien in Frankreich oder auch das Gehen in die Schule war paradiesisch. Also ich denke daran heute noch sehr, sehr gerne zurück und das ist prägend. Da redet man vom Wetter oder von dem unglaublichen Essen oder von den tollen Leuten, die man da kennenlernt, weil es ja international gewesen ist, an der Côte d'Azur.
Und irgendwann ging das Geld zur Neige und ja. Der Vater hat versucht, es zu vermehren im Spielcasino. Mhm. Hat natürlich nicht funktioniert.
Nee, das hat nicht. Sie sagen natürlich, es gibt ja Leute, die.
Okay, es gibt eine gewisse Chance.
Genau. Ja. Es gibt wohl eine gewisse, die viel zu gering ist. Der hatte eben auch, und da geht es weiter mit der Frage, was Sie meinten, wo es schief ging, war, dass er auch gar kein Geschäftsmodell hatte. Der hatte überhaupt keine Idee, wie es weitergehen könnte und hat sich ausgerechnet, dass er mit einer bestimmten Spielmethode tatsächlich beim Roulette sein Geld würde mehren können und ist dann die Casinos abgefahren, von denen es ja genug gibt, in Cannes, Nizza oder auch Monaco, was nur dazu geführt hat, dass das Geld noch wesentlich schneller zur Neige ging.
Und wann war Ihnen klar, dass hier stimmt was nicht mehr, das funktioniert so nicht mehr?
Als die Polizei, die ja hinter uns als Familie her war, langsam näher rückte. Das kündigte sich an, es gab da eine Vorladung auf dem Amt und auch Leute, die in Deutschland verblieben waren, sozusagen so Mittelsmänner, haben uns dann mitgeteilt, dass es erste Nachfragen gibt und dass es einen Haftbefehl gibt von Interpol. Und das ist schon eine starke Ansage. Gleichzeitig war spürbar, dass der Spielraum immer geringer wird. Wir gingen dann auch nicht mehr in die Schule, es wurde nichts mehr gekauft und ich bleibe nochmal in der Kinderperspektive, die in diesem Buch auch eingenommen wird, die Apathie und zunehmende Aggressivität der Eltern, das ist auch was Kinder spüren. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht aus heutiger Perspektive versuche, das so zu erklären, weil es ist nicht aus heutiger Perspektive geschrieben, sondern wirklich aus der Sicht von einem 12-, 13-Jährigen. Und irgendwas stimmt mit diesen Eltern nicht. Die liegen nur rum und die Mutter wird immer mürrischer und es geht einfach nichts mehr weiter und der Garten verwildert. All solche Dinge passieren. Und dann steht irgendwann die Polizei tatsächlich im Wohnzimmer.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Arno Frank, Autor und Journalist. In Südfrankreich geht der Familie irgendwann das Geld aus. Wir haben es gehört, die Polizei ist dem Vater auf der Spur und die Familie zieht weiter. Nächste Station Portugal. Ihr Vater hat einen portugiesischen Bauarbeiter auf dem Nachbargrundstück in Frankreich überredet, bequatscht, sie nach Portugal zu fahren. Sie, die Kinder, waren vermutlich nicht begeistert, denn das Leben an der Côte d'Azur war ja vermutlich einfach nur schön, oder?
Ja, das war schon, die Verzweiflung war sogar sehr groß. Also das war, da wollten wir nicht weg. Vielleicht hätten wir auch gar nicht zurück nach Deutschland gewollt. Also hätte er sich zu diesem Zeitpunkt gestellt, hätten wir das auch blöd gefunden. Mhm. Das ist so ein Punkt, man ist ja auch bestechlich. Aber Portugal war nochmal, wir hatten überhaupt keine Ahnung, wo das ist. Ich musste im Atlas nachschauen, in meinem Dirke-Welt-Atlas, wo dieses Portugal überhaupt liegt. Und es liegt einfach am Ende des Kontinents. Du kannst in Europa nicht weiter ausweichen vor deiner Verantwortung als bis nach Portugal, zumindest in südwestlicher Richtung.
Der Atlas taucht immer wieder auf in dem Buch. Gibt's den noch?
Ja, den gibt's noch. Mhm. Habe ich in Ehren gehalten. Ja. Zerfällt langsam.
Ich wollte gerade sagen, der muss doch total zerfleddert sein.
Ja, das ist dieser Schulatlas. Die Farben verändern sich auch mit der Zeit. Aber der ist jetzt wirklich am Ende, ja.
Portugal. Und dann ist es so, dass sie in einem Rohbau landen, dann in einem Hotel. Mhm. Im Prinzip setzt da die Verwahrlosung ein.
Ja. Ja, das ist so Rock Bottom, wie der Engländer sagt. Das ist der Aufprall. Von da geht's nicht mehr weiter. Der Vater schafft es noch, die Familie in ein Hotel hinein zu quatschen, in dem er dem Direktion und dem Concierge die verrückteste Geschichte erzählt. Auch da hat er nochmal ein Geschäftsmodell sozusagen. Er versucht was, hat so eine Idee, wie er über die Runden kommen könnte. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es schon so, dass es wirklich überhaupt kein Geld mehr gibt und es gibt auch kaum mehr Sachen zu essen. Wir haben ja noch 2 Hunde dabei gehabt, die dann mit Schlachtabfällen, aber die magerten trotzdem ab und so. Also es war wie so ein Tier oder wie Tiere, die sich verstecken in einem Winkel und hoffen, dass man sie nicht aufstöbert. Da ist auch niemand mehr, der irgendwas tut oder eine Idee hat oder einen Plan. Wir haben uns dann eigentlich nur noch versteckt und die Familie vegetiert in diesem Hotelzimmer herum.
Die ganze Zeit davor schwingt ja immer noch so eine Bewunderung der Kinder, zumindest auch des Sohnes für den Vater, ja doch so ein Stück weit mit. Mhm. Geht die da verloren?
Ja, ich glaube, in Lissabon geht sie endgültig gültig verloren. Die beiden Geschwister kommen sich näher, wie das ist mit Geschwistern, mit so einem 5-Jahres-Unterschied. Der junge Held, also der Ich-Erzähler, lernt seine Schwester immer besser kennen und die beiden Geschwister lernen sich eigentlich da erst richtig kennen in Lissabon und man erkennt, wie sehr sie in Mitleidenschaft gezogen ist. Sie wird abgerichtet vom Vater, Handtaschen zu klauen. Und also da sieht man auch schon, wie auf den Hund gekommen die Familie ist und wie wenig Chancen der Vater auch noch gesehen hat. Man lebte da so von der Hand in den Mund, eigentlich fast wie Kinder, waren dann Straßenkinder. Wir haben uns da herumgetrieben in Lissabon. Es gibt ja auch keine väterliche oder elterliche Autorität mehr, die eingreift oder irgendwas Gutes tut oder will. Von Schule gar nicht zu reden. Wir waren überhaupt nicht mehr in der Schule. Also,
aber warum war das Mädchen, ihre Schwester, von Anfang an ja kritischer?
Ich habe sie neulich mal gefragt, das ist eine erwachsene Frau, die es damit erklärt, dass sie eine Frau gewesen ist und auch vielleicht eine größere Distanz zu diesem Vater hatte, den der Sohn bewundert hat, sehr, sehr lange bewundert hat. Das ist eben auch kein Coming-of-Age-Roman, wo der Sohn dann so aufsteht und Halt ruft und dem Vater Einhalt gebietet und so. Das würde man erwarten, wenn man es erfinden würde, diese Geschichte, dann wäre das der natürliche Lauf auch, dass die Mutter eingreift, warum macht die da mit und so. Aber hier ist es die Schwester, die sehr sensibel mitbekommt, was da nicht stimmt und die das schon sehr, sehr, sehr früh merkt. Noch bevor es der Leser merkt, noch bevor es der Held merkt und ich glaube sogar
noch bevor es
der Autor gemerkt hat. Ganz genau, ganz genau. Das ist das Erstaunliche, was mir beim Schreiben passiert ist. Diese Schwester fadet so ein und weil die halt da war und ich wusste nicht recht, was ich mit dem machen soll und diese Figur hat angefangen, mich beim Schreiben zu überholen und ich hatte zuletzt Schwierigkeiten, ihr hinterherzukommen, weil sie ist eine handelnde Person, die aus ihrer inneren Logik heraus Sachen tut, die sie eben auch damals gemacht hat. Das war wirklich, das ist ein spektakulärer kleiner Charakter und der total stark ist, den ich mir richtig verliebt habe. Das ist diese Schwester, die diese Geschichte auch vorantreibt und viel, viel mehr mitbekommt. Genau, als Autor, Leser oder als der Held in dem Buch. Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Zu Gast Arno Frank, 1971 geboren. Seine Geschichte lief ab zwischen Boris Becker-Erfolgen und dem Unglück der Challenger, die Tschernobyl-Katastrophe, die 80er Jahre. In ihrem Roman taucht immer wieder Musik auf. Welche Rolle hat Musik gespielt in diesen Jahren?
Ah, die gleiche wie heute. Aber vielleicht die Rolle, die das spielt für 12-, 13-Jähriges, sind erstmal nur schöne Melodien, aber wenn man da so ein paar Schritte reingeht oder sich davon umspülen lässt, dann ist das lindernd. Man könnte es einen Eskapismus nennen. Man kann völlig verschwinden in so einer Musik, in so einer Melodie. Gerade wenn die äußeren Umstände besonders widrig sind, dann kann Musik was sehr, sehr Wohliges sein, so ein anderer Ort, an dem man sich aufhält.
Und gerade in einer Situation, als es so richtig schlecht ging, nämlich in Portugal, bekommen Sie eine Kassette geschenkt.
Genau. Genau, von einem deutschen Touristenpaar, das sich dieses Kindes, dieses Jungen mal annimmt. Und die merken, dass er dann ein Bedürfnis hat. Und die sprechen zu ihm über Schubert und schenken ihm eine Kassette von Simon und Garfunkel, die ich auch heute noch habe. Cassetta de Longa Duração steht da drauf. Aha. Und die ist wichtig. Die ist wirklich wichtig, weil das ist so wegbeamen, könnte man sagen. Es ist so ein Fluchtort, ein akustischer Fluchtort, der alles andere wegblendet.
Die 80er Jahre, da hatte eigentlich die Frage Beatles oder Stones gar nicht mehr so sehr die Bedeutung.
Nee.
Trotzdem, haben Sie auf irgendeiner Seite gestanden?
Ich glaube, die Beatles-Stones-Unterscheidung wäre mir damals noch völlig fremd gewesen. Heute weiß ich, aus einer ganzen Zeit weiß ich, dass ich selbstverständlich auf der Beatles-Seite stehe.
Natürlich. Warum selbstverständlich?
weil die den Pop erfunden haben. Die haben, brauchen wir ja nicht erklären, das ist, also es sei denn.
Erst recht Stones, nicht in SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Einem Stones-Fan kann man es nicht erklären, Beatles-Fans werden es verstehen. Man muss sich da tatsächlich auf eine Seite schlagen.
Mhm. Haben Sie beim Schreiben Musik gehört?
Ja. Gerade in der letzten Phase, ich habe das letzte Drittel oder fast die zweite Hälfte des Buchs in einem Rausch runtergeschrieben. Das ging wesentlich schneller als der Anfang. Und dabei habe ich fortwährend Musik gehört. Allerdings so ungegenständliches Zeug. Kein Pop, kein Gesang oder so natürlich, sondern so Ambient-Sachen oder Avopert, so verrückte Teppichmusik.
Ist Ihnen der Musikgeschmack von damals heute irgendwie ein bisschen peinlich?
Ach, ich schaue es mir eher interessiert an. Ich höre nach wie vor sehr gerne Simon und Garfunkel. Ich mag männlichen Harmoniegesang sehr gern und stehe nach wie vor auf Folk. Ich war in den 80ern auch nicht so in den 80ern zu Hause. Also mir fehlt auch die 80er-Nostalgie. Ich habe mich eher so nach den 70ern und 60ern orientiert und da bin ich auch geblieben. Deswegen
also doch Beatles oder so.
Ja, genau. Da muss ich mich nicht schämen, glaube ich.
Sie schreiben heute auch über Musik, sind ja als freier Journalist tätig und da dann auch gerne mal über den ESC, den Eurovision Song Contest. Oh ja. Da habe ich mich amüsiert. Warum denn das?
Das sind Aufträge. Ich bekomme den Auftrag, das dann zu machen. Das muss dann jemand angucken. Das war in dem Fall, glaube ich, Spiegel Online. Bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und dann schaut man sich's an, aber da wird nicht die Musik beurteilt, sondern eher die TV-Veranstaltung.
Und das so. Wieder schlechte Abschneiden Deutschlands.
Naja, das schlechte, genau. Darüber musste ich dann resonieren. Warum und was es denn bedeuten könnte, dass die Deutschen wieder so schlecht abschneiden. Genau. Aber ihr habt da keine Aktien im ESC oder im Abschneiden Deutschlands, egal wo. Das ist mir ehrlich gesagt. Ja, man versucht dann einen unterhaltsamen Text darüber zu schreiben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ich finde, es klingt so ein bisschen schwierig, wenn ich sage, Sohn eines Hochstaplers, aber es ist ja nun mal so. Ja, ja. Sie sind so aufgewachsen, zumindest ein paar Jahre.
Ja.
Und jetzt, wie haben Sie denn den Sprung in ein, in Anführungsstrichen, normales Leben geschafft?
Ich finde immer, wenn ich kurz vorher, dieses Sohn eines Hochstaplers, als ich das erste Mal gehört habe, bin ich richtig zusammengezuckt, weil ich eben diesen Felix Krull im Kopf habe. Ich habe richtige Hochstapler im Kopf und dieser Vater war eher so ein Ganove. Das ist das eine. Und das andere ist, Sohn eines definiert die Leute ja immer so. Das kann auch sehr unangenehm sein. Ich kann der Sohn eines Zahnarztes, der Sohn eines Notars oder so, das, dann bin ich auch irgendwie so ein bisschen Notar oder Zahnarzt in dem Fall. Aber ich hatte es leichter, glaube ich, als manche Söhne oder Töchter von Notaren oder Zahnärzten, weil ich um diese Figur des Vaters halt rumkam. Also ich kam an dem vorbei. Das ist niemand, an dem ich mich messen lassen müsste, sondern es handelt sich eigentlich um so eine Art Autounfall und egal in welche Richtung ich mich wegbewege von diesem Wrack, es ist immer die richtige Richtung. Ich kann nichts falsch machen. Wissen Sie, was ich meine?
Das ist, genau. Aber wenn man auch ein Stückchen was vom Anwalt, vom Notar oder vom Zahnarzt mitnimmt, wenn ich das zu Ende denke, haben Sie auch ein bisschen was vom Hochstapler mitgenommen.
Ja. Dem müsste ich mich mal stellen. Ich merke es, wenn ich mit meinen Töchtern zu tun habe, die so zu mir aufschauen, wie ich zu meinem Vater aufgeschaut habe. Und denen ich dann, so wie mein Vater mir, erzähle, wie es sich so verhält mit der Welt. Die wollen Sachen ja erklärt bekommen. Und ich sage zu ihnen nicht, die Leute sind böse, sind alle nur hinterm Geld her und ich auch, aber ich mache es besser als die anderen. So, und jetzt kommst du. Oder es gibt keinen Gott. Oder es gibt doch einen. So, stimmt's oder habe ich recht? Oder so, so rede ich eben nicht mit denen. Ich versuche das zu vermeiden. Aber ich habe den Verdacht, dass so ein Hochstapler in uns allen irgendwie so ein bisschen drinsteckt. Wir versuchen redlich zu sein, auch uns selbst gegenüber und den Leuten, die uns umgeben. Aber so richtig genau Bescheid wissen, wohin die Reise geht, wissen wir alle nicht. So erkläre ich es mir.
Ich würde nur gerne noch zur Ausgangsfrage zurückkommen. Mhm. Der Vater landet irgendwann im Gefängnis.
Ja.
Und wie haben Sie es da rausgeschafft? Sie haben Kunstgeschichte und Philosophie studiert, waren in München auf der Journalistenschule.
Ja.
Ist ja ein beeindruckender Lebensweg.
Finden Sie.
Ja. Ich finde es nicht so schlecht.
Nee, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einfach wahnsinnig früh angefangen, sehr, sehr viel zu lesen. Und da tun sich Welten auf und Möglichkeiten. Und man begegnet Figuren oder Gedanken und Leuten, die einen beeinflussen und die so viel mehr einem erzählen können über das Leben, als es dieser Vater konnte oder als es die Mutter konnte.
Aber wir haben heute so oft die Diskussion, dass Kinder, die in sozial schwächere Familien hineingeboren werden, dass es so schwer für die ist, da rauszukommen. Wie haben sie es trotzdem geschafft? Gab es irgendwo eine starke Hand, die gesagt hat, komm, gemeinsam packen wir das? Oder haben sie sich ganz alleine rausgezogen? Nee, weil die Mutter war es ja nicht.
Nee, die Mutter war es nicht und dieser Vater ist ja auch weg. Ich bin zurückgekommen. Also nach dieser ganzen Katastrophe und nach dieser Odyssee durch Europa sind, glaube ich, ich habe ein Schuljahr verloren, zum Glück nur, nicht zwei, und bin auf meine alte Schule zurückgekommen. Das war ein altsprachliches Gymnasium und da begegnet einem andere Gedanken so und andere Ansätze und andere Perspektiven auf das Leben als die dieser beschränkte Vater hatte. Und das wollte ich gern schaffen. Also ich habe dieses Abitur geschafft so und ich wollte in der Lage sein zu studieren, um mehr aus meinem Leben zu machen, als der aus seinem Leben gemacht hat. Das meinte ich mit dem Versuch, sich wegzubewegen und sich was draufzupacken im Kopf und auch was Herzensbildung angeht, wegzukommen von diesem Vorbild. Also er hat seinen Magnetismus auf mich verloren Ich glaube, ich bin mein Leben auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Vaterfiguren gewesen, nach Gestalten, die so eine Autorität haben und die mir so den richtigen Weg weisen. Ich hätte zum Beispiel auch abrutschen und in irgendeiner religiösen Sekte landen können. Das ist alles denkbar. Ja, das ist alles denkbar. Da habe ich wohl einfach nur Glück gehabt.
Und den Kontakt zum Vater haben Sie abgebrochen, aber den Kontakt zur Mutter gehalten?
Den Kontakt zum Vater hat er auch selbst abgebrochen, der verschwindet einfach. Den Kontakt zur Mutter haben wir wieder aufgenommen, also wir Geschwister und uns gewissermaßen auch versöhnt mit ihr. Das war, glaube ich, nötig. Sie hat immer gesagt, die Geschichte muss ich im Aufschreiben.
Aber das haben Sie dann erst nach Ihrem Tod gemacht?
Das habe ich erst nach Ihrem Tod gemacht, ja, weil sie in der Geschichte auch nicht so gut wegkommt, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In der ganzen Geschichte wird extrem viel Fernsehen geguckt, finde ich.
Ja.
Also der Fernseher wird immer angemacht. Die Familie kommt in ein Hotelzimmer, wird der Fernseher angemacht. Aus Langeweile auch wird ganz viel Fernsehen geguckt, oder?
Ah, das ist, ja, genau, aus Langeweile. Es ist interessant, dass Sie das sagen. Das ist mir so gar nicht klar gewesen bis jetzt. Ernsthaft, ich habe das nicht.
Serien werden geguckt.
Ja, die werden geguckt und das ist so hart, aber herzlich und andere genau. Sachen. Was gerade passiert, es läuft halt immer irgendwie die Glotze. Vielleicht liegt es am Verfertigen der Erinnerung. Man taucht so hinab in die Tiefe der Jahre und was da flimmert, ist ein Fernseher. Das ist das, woran man sich erinnert mit 8, 9, 10, wann das eben losgeht. So, das ist das, was da war. Aha, das stimmt.
Und das sind dann auch die Bilder dieser Kindheit. Also sei es jetzt Challenger-Absturz, Unglück oder so, ne?
Ganz genau. Das sind die prägenden Bilder dieser Kindheit. Das ist das, was aus dieser Glotze kommt. Ja. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was heutige Kinder so für Bilder irgendwie mitbekommen. Aber das ist das, mit diesen Bildern ist so ein bisschen die Geschichte auch möbliert, was man da mitbekommt.
Wie erleben Sie das Fernsehprogramm heute, wenn Sie schon sagen?
Ich muss beruflich schauen. Ich habe so einen alten Röhrenfernseher noch, so einen ganz, ganz alten, den mir tatsächlich meine Mutter noch geschenkt hat. Und neuerdings ist irgendwie abgeschaltet worden. Man kann nur noch digital. Ich müsste also in Mediamarkt.
DVB-T gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Ich müsste in irgendeinen Markt gehen und mir einen Receiver kaufen und den Schritt gehe ich nicht mehr mit. Das heißt, der Fernseher, der vorher sowieso keinen Platz im Wohnzimmer hatte, der verschwindet jetzt. Also diese Ära geht endgültig zu Ende, nachdem der auch vorher kein Platz im Leben jetzt meiner
Moment,
Familie
oder aber so hatte. Er wird durch einen neuen Fernseher ersetzt, nee. Weil sonst geht er, aber dann geht Ihnen ja eine Einnahmequelle verloren. Sie schreiben ja viel über Talkshows.
Im Gegenteil, es wird heute alles gestreamt. Ich schaue mir das alles auf dem Rechner an. Dann nerve ich auch meine Familie nicht. Es ist auch so, dass der hatte auch vorher schon keinen Platz im Wohnzimmer. Das war nicht so, heute sind ja immer noch viele Räume so ausgerichtet auf dieses eine Flimmer-Flacker-Ding so. Und bei uns war das eben auch nicht so. Ist auch eine Wegbewegung. Das spielt eigentlich keine Rolle bei uns zu Hause. Wenn, dann guckt man auf dem Rechner irgendwas und es wird heute alles gestreamt.
Aber das ist schon so ein Hauptjob, dass Sie Talkshows gucken und auseinandernehmen,
das
oder?
Ist ein, ja, auseinandernehmen. Das ist ein Teil meines Jobs, so, das nennt man, glaube ich, dann Fernsehkritiker. Mhm. Was ganz praktisch ist, weil ich das abends machen kann, wenn die Kinder im Bett sind. Und ich habe dann Ruhe und ich habe Zeit und es muss dann bis zu einer bestimmten Uhrzeit fertig sein. Das sind vor allem auch Talkshows, das ist die Nachbesprechung, das ist offenbar ein eigenes Genre, Nachbesprechung von Plasberg und Maischberger und diesen ganzen politischen Debatten,
die und stattfinden. Und wer ist der Talkshow-König, die Königin Ihrer Meinung nach?
Ah, ich habe da keine Vorlieben. Ich schaue mir alle gleich kritisch an. Manchen dieser Leute bin ich ja schon persönlich begegnet. Das ist dann auch immer so ein.
Und wie war die Begrüßung?
Manche sind stinksauer, andere aber auch eher souverän. Es gibt nette Leute, der Frank Plasberg kannte mich dann so und ich habe dann versucht, ihm zu erklären, warum ich das so schreibe, wie ich das schreibe, und er hat es verstanden, weil es ja auch ein verständiger Mensch ist. Ich habe da aber keine Vorlieben für irgendwas. Ich habe neulich gemerkt, dass der Lanz, der Markus Lanz mit seinem schlechten Ruf doch irgendwie auch was auf dem Kasten hat. Ich weiß nicht, wer da gerade zu Besuch war, aber das ist so, ich finde es immer schön, wenn die mich überraschen. Und den Lanz hatte ich schon eingeordnet und weggeordnet. Und wenn er einen starken Abend hat.
Dann haben Sie die Schublade doch nochmal aufgemacht.
Nee, ich mache immer die Schubladen dann nochmal
auf. Das ist aber nett.
Mal gucken, was drin ist. Also nur als Beispiel, das war ein, wo ich dachte, whoops, guck an.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
So, und jetzt kommst du. In einer Buchkritik zu Ihrem Buch steht, dieses Buch muss unbedingt verfilmt werden. Kommt ein Film?
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Okay, aber es wäre schön, wenn ein Film käme.
Ja, ich habe eine Agentin und die hat mich davor gewarnt und hat gesagt, das musst du dir gut überlegen. Also das könnte schrecklich sein, weil es ist ja deine Geschichte. Willst du das überhaupt? Das müsste ich mir wirklich sehr gut überlegen. Allerdings gibt es auch eine Hörbuchversion davon, eingelesen von dem Schauspieler David Striso. Und nachdem ich da ein bisschen reingehört hatte, habe ich gemerkt, ich habe mich erst gewundert und gedacht, so klingt also der Vater. Das wusste ich gar nicht. Und da ist ein Schauspieler hingegangen und hat das gemacht, was Schauspieler tun, nämlich sich diesen Text anverwandelt. So. Und da habe ich gemerkt, finde ich gut. Ich habe damit eigentlich keine Probleme damit. Im Übrigen ist es, glaube ich, auch filmisch erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass viel Inneres stattfindet, sondern es passiert was. Also es ist eine abenteuerliche Geschichte, ein Road-Movie, was quer durch Europa führt. Ich kann mir sehr vorstellen, kann mir gut vorstellen, dass man daraus einen spannenden Film machen könnte, ja.
Das war jetzt Ihr erster Roman.
Ja.
Die Geschichte kann sich kein Mensch ausdenken. Es ist autofiktional.
Ja, das ist das Fachwort.
Das ist das Fachwort dafür. Ich meine, das lässt sich ja schwer toppen. Das nächste Buch, den nächsten Roman müssen Sie ja komplett frei ausdenken. Oder gibt es eine Fortsetzung
das ist
zu der
genau,
Geschichte?
Genau.
Das ist ja eine riesen Herausforderung.
Ja, stimmt. Das ist eine echte Herausforderung. Was ich jetzt gemacht habe nach diesem Buch und nachdem es jetzt erschienen ist und so, ich habe einfach meinen journalistischen Bauchladen wieder eröffnet. Ich möchte gerne weiter meine journalistische Arbeit machen, weil daher komme ich, diese meine Textchen schreiben. So. Aber es würde mich natürlich schon reizen, noch ein zweites Buch zu schreiben. Dieses war so ein bisschen wie der Korken auf der Flasche. Das musste raus, das macht plopp und jetzt muss ich in die Flasche schauen und gucken, ob da überhaupt noch irgendwas drin ist. Ich dachte lange, ich bräuchte einfach eine wahre Geschichte. Etwas, was sich tatsächlich zugetragen hat. Nicht etwas, was jemand sich ausgedacht hat und sei es wie schön auch immer. Gib mir eine gute Geschichte oder gib mir eine tolle Sprache, am besten beides, aber ich brauche eine gute Geschichte. Und wenn es wirklich passiert ist, ich glaube, dass die Realität die abgefahrensten und krassesten Sachen einfach beinhaltet. Ich kann nichts mit Fantasy anfangen zum Beispiel, auch aus dem Grund, weil ich mag dieses, weil ich finde, allein die Geschichte ist so voll mit Ungeheuerlichkeiten.
Aber man muss es natürlich auch so schön aufschreiben können, also weil es liest sich wirklich toll. Ja, es ist eine rasante, tolle Geschichte. Ich habe mich danach nur gefragt, scheiden eigentlich bestimmte Urlaubsziele für Sie und Ihre Familie aus, Frankreich, Portugal, oder gehen Sie da ganz entspannt mit?
Na, im Gegenteil, wir sind unglaublich frankophil und fahren permanent nach Frankreich in Urlaub eigentlich. Und Portugal sind wir auch schon gewesen. Wir haben sogar übernachtet in dem Hotel, in dem es damals sich zugetragen hat. Das wäre vielleicht, wenn ein Psychologe hätte einem das dann so geraten. Man muss an den Ort der Ängste gehen und dann sich dem stellen. Das Hotel gibt es immer noch. Und das ist,
aber es saß ein anderer Mensch an der Rezeption.
Es saß zum Glück ein anderer Mensch an der Rezeption. Aber der Blick über die Stadt ist immer noch großartig.
Am Ende der SWR1-Leute-Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für den Gast. Ein Geschenk. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt total erleichtert, dass Frankreich so gar nicht negativ besetzt ist für Sie und Ihre Familie. Ja, wunderbar. Es gibt einige hier, die sagen, sie leben auf der falschen Rheinseite, nämlich in Wiesbaden. Ja. Aber in Wiesbaden gibt es einen wunderschönen Laden, der so leicht französisch angehaucht ist. L'Art Sucré. Und da kann man sich so ganz tolle Leckereien holen. Bitteschön. Da gibt es so wunderbare Macarons und Tartelettes. Und ich bin mir sicher, Ihre Frau und die beiden Kinder haben großen Spaß daran, sich da was mit Ihnen auszuwählen und dann in der Sonne irgendwo im Park zu sitzen, es zu verspeisen. Das ist ein kleiner Gutschein.
Wir werden diesen Gutschein mitnehmen und das auf jeden Fall gerne in Anspruch nehmen. Ich sage Ihnen, meine Töchter werden begeistert sein. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für den Besuch und weiter. Alles Gute.
Ich habe zu danken.